Kolosser Kapitel 1 und hier haben wir das Gebet von Paulus. Ich wiederhole ganz kurz, dass es hilfreich ist für die eigenen Gebete, für das eigene Gebet immer wieder auch ein vom Heiligen Geist inspiriertes Gebet zu nehmen, um dadurch selber beten zu lernen. Und wenn man diese Gebete, die wir im Neuen Testament haben, also von den Aposteln anschauen und sie einfach nur mit dem Gebet des Herrn vergleichen, also mit dem, was wir Vater Unser nennen, dann merken wir, dass die ganzen Prinzipien des Vater Unsers eigentlich sich wiederfinden in den Gebeten der Bibel, in den Gebeten von Paulus. Er hat nicht die gleichen Worte benutzt wie der Herr Jesus. Er hat nicht einfach wiederholt, was Jesus gesagt hat, aber die gleichen Prinzipien liegen dem zugrunde. Man sieht es immer wieder. Und daher hoffe ich, dass wir oder dass auch das Anschauen einfach dieses Gebetes uns hilft, Gott gefällig zu beten, biblisch zu beten. Und vor allem, dass es uns hilft, zu sehen, welche Anliegen wir haben sollten. Denn das ist ja auch die Art und Weise, wie wir auf das Gebet des Herrn schauen. Das Gebet des Herrn sagt uns nicht, diese Worte sollst du wiederholen, sondern das Gebet des Herrn sagt uns, diese Anliegen solltest du haben. Und das sollte die Priorität deiner Anliegen sein. Und stellen uns somit, also die Gebete zusammen, stellen uns somit die Frage, was begehrst du von Gott? Was möchtest du von Gott? Was ist dein Anliegen? Und das Besondere ist, Gott gibt uns diese Anliegen, weil er weiß, dass wir ständig andere Schwerpunkte legen. Nicht damit wir deswegen aufhören zu beten, sondern er gibt sie uns, damit wir unsere Anliegen an seinen ausrichten und gerade zunehmen und lernen zu beten und zu sagen, dass wir seine Hilfe haben, nach den wirklich teuren, kostbaren Dingen zu verlangen. Also wir denken manchmal, um es mal im Bild zu sagen, wir denken, darf ich nicht beten, was mir auf dem Herzen liegt? Oh ja, der Herr sagt, schüttet euer Herz vor ihm aus. Darf ich schon. Aber was die Bibel damit macht, ist, sie zeigt, sie führt, sie nimmt uns weg oder sie holt uns heraus aus einem Bitten um zweitrangige, drittrangige, viertrangige Dinge, und bringt uns dahin, die wirklich kostbaren, wertvollen, ewigen, beständigen Dinge zu verlangen. Das ist das Besondere daran. Sie holt uns heraus, sozusagen, ich nehme jetzt einmal ein praktisches Beispiel, sie holt uns heraus, die erste Bitte, von der ersten Bitte, die vielleicht ein Fahrrad haben will oder ein Auto oder ein Haus. Und es ist ja nicht da, es geht ja nicht darum, dass wir diese Dinge nicht auch beten dürfen, aber von diesen ersten Bitten, die sich nur um die irdischen Dinge drehen, und bringt mich dahin, um die Dinge zu bitten, die weit wichtiger, weit herrlicher sind, weit kostbarer sind, wie die Erkenntnis Gottes selbst, wie die Offenbarung seiner Herrlichkeit, wie die Sorge darum, dass er meine Seele mit seiner Herrlichkeit füllt. Und das ist etwas, warum diese Gebete so wichtig sind. Ja? Sie bringen unsere Bitten vom Kleinkarierten zu dem, was wirklich überaus herrlich ist, nämlich das, was Gott für uns bereitet hat in Christus Jesus. Also schauen wir jetzt nochmal auf die erste Bitte hier im Kolosserbrief. Ich lese nochmal den 9. Vers. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Kenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Jedes Gotteskind hat das Anliegen, dem Herrn würdig zu wandeln. Und jedes Gotteskind hat das Anliegen, dem Herrn in allem Wohl zu gefallen. Paulus spricht zu Kindern Gottes, er betet hier für Kinder Gottes. Denn er hat gesagt, er sah die Liebe, er sah den Glauben an den Herrn Jesus und die Liebe zu den Heiligen und deswegen betet er für sie. Er hat also zwei der wesentlichsten Merkmale rausgenommen, hat gesagt, das habe ich bei euch gesehen, daher bin ich überzeugt, dass ihr Kinder Gottes seid und darum bete ich für euch. Nun, er zeigt uns aber etwas ganz Entscheidendes. Er sagt also, wenn ich das Anliegen habe, dem Herrn würdig zu wandeln, und ihm in allem wohlgefällig zu sein, dann brauche ich etwas. Und ich denke, dann spüren wir, wenn wir darüber nachdenken, dann spüren wir auch diese Not. Wir spüren die Not oder wir merken sofort die Frage, Herr, gefalle ich dir denn in allem? Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich ein paar grundsätzliche Dinge überprüfen in meinem Leben. Ich muss zurückkehren zum Herrn oder ich muss zum Herrn gehen und sagen, Herr, warum habe ich nicht dieses Anliegen, dir in allem wohl zu gefallen oder dir würdig zu wandeln? Das Thema, dem Herrn würdig zu wandeln, durchzieht das ganze Neue Testament. Sie sagt, schau doch mal, Gott hat dich erkauft, Gott hat dich zu seinem Eigentum gemacht. Ihr seid ein königliches Priestertum, ein auserwähltes Volk, ein heiliges Volk, ein Volk zum Besitztum. Ihr gehört dem Herrn. Und eine Botschaft, die immer wieder von den Aposteln gebracht wird, ist, nun wandelt würdig der Berufung, lebt entsprechend. Es wäre ungefähr, wie wenn der König seinem Sohn sagt, hey, pass mal auf, du bist Königssohn, also geh hin, wenn du rausgehst, wenn du auf die Straße gehst, dann benimm dich gefälligst so. Zeig, lass offensichtlich werden, dass du ein Königskind bist. Genau das ist die Botschaft, die wir immer wieder in der Bibel hören, dass wir dem Herrn würdig wandeln sollen. Die Bibel sagt nicht, braucht nicht immer die gleichen Worte, aber sie braucht immer wieder diese Botschaft. Ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Sorgt euch darum, dass ihr die Tugenden dessen tragt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Also alles Aussagen, die sagen, schau mal, das ist dein Vater. Nun lass die Charakterzüge, nun sorge dich darum, dass die Charakterzüge deines Vaters in dir, deinem Kind, sichtbar werden. Also deswegen hier die Bitte, er sagt, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid. Was brauche ich, um dem Herrn würdig zu wandeln und ihm in allem wohlgefällig zu sein? Das war die Bitte, dass ihr erfüllt werdet mit der Kenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Dass ich erfüllt werde mit der Kenntnis seines Willens. Er fügt hinzu, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Und damit erklärt er uns schon, was er meint mit der Kenntnis seines Willens. Nun, was meint er nicht? Das haben wir letztes Mal ganz kurz angesprochen. Das will ich nochmal wiederholen. Er meint nicht, dass wir bei jeder Frage, die wir haben, bei jeder Entscheidung, die wir treffen müssen, nach einer Stimme Ausschau halten, die uns sagt, jetzt geh rechts und jetzt geh links. Was meint er? Ja, das gäbe ganz viele Anwendungen, aber da wollen wir jetzt nicht stehen bleiben, sondern was meint er? Er meint, wir brauchen Weisheit und Einsicht. Das ist etwas, was die ganze Bibel durchzieht und was überall in der Bibel immer wieder wiederholt wird, nämlich Gott will, dass wir fähig sind, in unserer Welt zu beurteilen, nicht nur, was der Wille Gottes ist, theoretisch, sondern wie es praktisch aussieht, Gott wohlgefällig in dieser Zeit und in dieser Kultur zu leben. Jetzt werden viele von euch denken, das ist schwer. Und so soll es auch sein. Weil erst wenn ich sehe, wie groß diese Not ist, bete ich dafür. Und bete nicht nur für mich dafür, sondern bete auch für meine Brüder und Schwestern dafür. Nämlich, dass Gott mir und dass Gott seinem Volk, dass Gott seinen Kindern Weisheit und Einsicht gibt. Nun, die Bibel hilft uns, das zu beurteilen. Oder sie hilft uns zu verstehen, was Gott damit meint. Aber das bedeutet nie, dass wir in der Lage sind, selbstständig, unabhängig von Gott, dieses Urteil zu fällen. Wir werden ständig in neue Situationen, in Situationen kommen. Das Leben wird uns beständig in Situationen bringen, wo wir entscheiden müssen und manchmal sogar sehr spontan entscheiden müssen, was richtig ist. Wofür betet er? Er sagt, ich bete dafür, Paulus betet dafür, dass die Gläubigen diese Weisheit und Einsicht haben, das im Alltag zu beurteilen. Dafür betet er. Und er betet für die Kolosser dafür, ich wiederhole mich hier etwas, aber er betet für die Kolosser dafür. Warum? Weil er weiß, die Kolosser brauchen das und weil er wusste, dass er es braucht. Nun, darum ist es so wichtig, dass wir dafür beten. Aber um es jetzt nochmal von der Bibel her zu belegen, möchte ich zwei Stellen lesen für heute. Die erste ist in Hebräer 6. Hebräer Kapitel 6. Ab Vers 11. Da sagt Paulus, weiß nicht, ob es Paulus war, Hebräerbriefschreiber ist ein bisschen umstritten, wer das wirklich geschrieben hat, aber es ist offensichtlich Gottes Wort. Über ihn, und er meint über den Hohepriester Jesus Christus, haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind. Und jetzt schaut, was er hier macht. Er sagt, sie sind nicht schwer zu erklären, weil man, Hebräer Kapitel 5, Entschuldigung, ich habe 6 gesagt, ja, Kapitel 5, ab Vers 11. Über ihn haben wir viel zu sagen, und zwar Dinge, die schwer zu erklären sind, weil ihr träge geworden seid im Hören. Er sagt hier nicht, dass es schwer zu erklären ist, weil er nicht verstanden hat, darüber zu reden. Sondern er sagt, es ist schwer zu erklären, weil die Hebräerbriefempfänger träge geworden sind im Hören. Wir merken etwas Wichtiges. Auch die Gotteskinder können in eine Situation kommen, wo sie nicht mehr fit sind, geistlich fit, geistlich bereit, gute Lehre anzunehmen. Und jetzt erklärt er das, Vers 12, denn obgleich ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr es wieder nötig, dass man euch lehrt, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Wer nämlich noch Milch genießt, der ist unerfahren im Wort der Gerechtigkeit, denn er ist ein Unmündiger. Er will damit sagen, schaut, es gibt kleine Kinder, und beim kleinen Kind ist es ganz normal, dass ich sage, halt, pass auf, es heißt, nein, ja, hier, das darfst du, komm her, und ich nehme es bei der Hand, und ich treffe ständig Entscheidungen für das kleine Kind, weil das kleine Kind die Gesetzmäßigkeiten, die Prinzipien nicht kennt. Und jetzt schaut, was er zum Erwachsensein erklärt. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wofür betet er? Er betet, also wenn wir das jetzt übertragen, oder bleiben wir erstmal bei der Aussage, er sagt hier, was brauchen die Hebräerbriefchristen? Geübte Sinne zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Sie brauchen ein Urteilsvermögen darüber, was Gott gefällt und was Gott nicht gefällt. Dafür betet Paulus. Um geübte Sinne, um die Fähigkeit, zu wissen, was Gott gefällt. Um die Fähigkeit, im Leben zu urteilen, was ein rechtes, Gott wohlgefälliges Leben ist. Und jetzt noch eine zweite Stelle, die ist in Hebräer, in Römer 12. Vers 1 und 2. Lies in Vers 1 damit, weil er die Grundlage bietet. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Wenn es um die Frage geht, was Gott gefällt oder nicht gefällt, sagt Paulus hier, dann gibt es eine Voraussetzung. Wenn ich urteilen will, was richtig ist und was falsch ist, brauche ich eine Voraussetzung. Und diese Voraussetzung ist ein inneres Festgelegtsein. Ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre nicht mir selbst, sondern ich gehöre dem Herrn. Im Römerbrief finden wir das Gleiche. Im Jakobusbrief finden wir das Gleiche. Immer wieder diese Betonung, sei nur festgelegt, dass du ganz dem Herrn gehörst. Sei nur festgelegt, nicht gespalten zu sein, wem du gehörst. Also innerlich gespalten zu sein. Das ist die Voraussetzung. Und jetzt schaut in Vers 2. Er sagt, dann passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wie können Sie prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist? Bevor wir es beantworten. Sehen wir, dass Paulus hier das gleiche Anliegen hat wie im Kolosserbrief. Dafür betet er. Er betet für die Kolosser, dass sie fähig sind zu prüfen, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Und hier sagt er im Kontext, was sie dafür brauchen. Er sagt, dafür brauchen sie eine Erneuerung ihres Sinnes. Ihr Sinn muss erneuert werden, das Denken muss erneuert werden. Er betet also indirekt, dass Gott die Kolosser im Sinn so erneuert, dass sie fähig sind. Das heißt, sie sollen in ihrem Denken komplett erneuert werden. Wovon erneuert? Das sagt auch der Vers. Passt euch nicht diesen Weltlauf an. Ich werde in dieser Welt geboren, ich wachse in dieser Welt auf. Ich übernehme die Maßstäbe dieser Welt und ich merke es nicht. Ich kann nachher als Christ zurückkehren, die Maßstäbe dieser Welt wieder zu erwählen. Das ist ein ganz furchtbarer Zustand, das lehrt uns Jakobusbrief. Aber selbst wenn ich aus dieser Welt bekehrt, also wenn Gott mich errettet in dieser Welt, auch in dem Moment, wo ich erneuert werde, an den Herrn Jesus zu glauben und mich abwende von meinem alten Leben, merke ich nicht, in wie vielen Bereichen ich noch das alte Denken, die alten Maßstäbe, die alten Systeme in meinem Kopf trage und die ganzen Bewertungssysteme mittrage. Was tut Gott? Gott wusste das. Gott weiß, dass ich das mitbringe. Aber er hat sich fest vorgenommen, unser Denken zu erneuern. Deswegen steht er hier, und lasst euch erneuern. Er sagt, schau, Gott wird jetzt eine Absicht haben. Er will deinen ganzen Wertmaßstab, dein ganzes Bewertungssystem erneuern, dass es dem entspricht, der dich errettet hat. Dass es dem entspricht, der sein Leben für dich gab, der für diese Sünden starb, die du so kostbar ansiehst oder der die vielen Dinge, der dich von den vielen Dingen erlösen will, die du noch so sehr begehrst. Er sagt also, Gott hat sich vorgenommen, deinen Sinn zu erneuern. Deswegen sagt er, lasst euch in eurem Wesen erneuern. Ich werde also errettet und Gott hat ein Ziel, mich zu erneuern. Paulus betet dafür. Wir sollten dafür beten. In diesem Text sagt er uns, wovon wir erneuert werden müssen. Aber er warnt auch die Römerchristen davor, zurückzukehren, was natürlicherweise passiert, nämlich sich wieder an das Denksystem dieser Welt anzupassen. Paulus betet also, dass sie prüfen können, dass sie fähig sind, dass sie reif sein mögen, zu unterscheiden zwischen Guten und Bösen. Damit betet er auch, Herr, bewahre die Gläubigen davor, sich an die Denksysteme dieser Welt anzupassen. Verändert zu werden von dem, was sie sehen und hören, wie Lot. Bringe sie dahin, dass sie dich erkennen und ihr Denksystem, ihr Bewertungsmaßstab deinem, dem Gottesmaßstab entspricht, sodass sie mehr und mehr verlangen und leben, wie es dir und deinem Wesen entspricht und gleichzeitig ihre Berufung, wozu sie von dir, also von Gott, errettet worden sind. All das lehrt uns, wie dringlich wir für uns und für das Volk Gottes um diese Dinge bitten sollten.